Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Guten Abend, ihr Lieben. Wir machen weiter mit unserer Glaubensheldenreihe. Und zwar sind wir heute bei einem Mann angekommen, der tatsächlich nur ganz kurz am Rande in Hebräer 11 erwähnt wird, der aber eine Riesenrolle in der Bibel spielt. Und dazu schlagt kurz einmal auf Hebräer 11, Vers 32 und lest mit mir. Ab Vers 32. Also nachdem der Hebräerschreiber hier einige Glaubenshelden schon genannt hat, die wir auch schon behandelt haben, schreibt er Folgendes in Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, mir heute Abend auch, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha und hier haben wir ihn, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entging, aus der Schwachheit Kraft gewann, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Tatsächlich wird David, und vielleicht wundert es einige von euch, hier nur ganz kurz am Rande erwähnt. Und tatsächlich hat die Bibel viel mehr zu sagen als diese eine Stelle. Und ich schaffe es heute Abend nicht, alles abzudecken, was Davids Person angeht. Wir haben viele Geschichten über David. Aber Andi macht es uns als Preacher immer leicht. Er gibt uns meistens Überschriften und er hat dann meine Predigt, David genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Viele von euch wissen, dass das ein Titel von David ist. Und ich möchte heute Abend mit euch anschauen, was das so auf sich hat. Was bedeutet es eigentlich, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein oder auch eine Frau nach dem Herzen Gottes? Und die Bibel sagt uns vieles über David. Letzten Endes, und das haben wir wahrscheinlich schon in kleinen Gruppen besprochen, auch in den Predigten gehört, letzten Endes soll uns die Geschichte, auch heute Abend von David, wie von allen anderen Glaubenshelden, die wir bislang behandelt haben und auch noch behandeln werden, ein tieferes Verständnis geben vom Evangelium. Lass uns nochmal Hebräer 12, 1 anschauen. Hier gibt uns, nachdem der Schreiber des Hebräerbriefes die ganze Anzahl von Glaubenshelden aufgelistet hat, nochmal den Grund, warum wir diese Glaubenshelden haben. 12, Vers 1. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend, auf wen? Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, den Anfänger deines und meines Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. All diese Glaubenshelden helfen uns dabei, unseren Blick auf Jesus zu richten. Sie sollen uns eine tiefere Liebe und ein tieferes Vertrauen zu Jesus geben. Ich weiß nicht, wo du gerade heute Abend stehst, aber diese Geschichte von David soll dir in deinem Kampf helfen, soll dir in deinem Glauben helfen, auf ihn zu blicken. Das ist der Weg in den Himmel. David hatte ein Leben voller Höhen und Tiefen. War auch eine Achterbahnfahrt. Und es lohnt sich sehr, die Texte heute Abend, wie gesagt, werde ich nicht alles zu David erzählen, aber es lohnt sich, diese Texte tiefgründig zu studieren, weil Gott uns in der Bibel hier einen Mann vorstellt, der den Titel bekommt, Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott möchte uns durch David Herzensveränderung schenken. Obwohl David hier in Hebräer 11 nur am Rande erwähnt wird, bekommen wir in der Bibel über keine andere Person einen tieferen Blick ins Herz. Wusstet ihr das? Über keinen anderen wissen wir mehr über die Kämpfe im Herzen. Wenn wir die ganzen Texte über David zusammennehmen, in Samuel, in Könige, als auch die Texte, die David selbst geschrieben hat, im Psalm. Und deshalb, ja, möchte ich einmal am Anfang nochmal beten, dass Gott uns hilft, David besser zu verstehen, die Geschichte von David, und dass Gott unsere Herzen nicht unverändert lässt heute Abend. Herr Jesus, ich danke dir. Wir danken dir von Herzen, dass du nicht schweigst, dass du sprichst und dass du uns hilfst in all unseren Herausforderungen. Es geht um dich, unser Herz braucht dich. Wir finden Ruhe, wenn wir dich haben, Jesus. Und ich bitte dich von Herzen, dass du heute Abend zu dein Schäfchen sprichst. Danke, dass ich dir hier dienen darf. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach das tust, was dir gefällt. Dass du Herzen erbaust, ermutigst, ermahnst. Und ja, sprich du heute Abend. Danke dafür, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. David ist der einzige Mann, über den Gott sagt, und zwar in 1. Samuel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Nochmal, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Dieser Satz von Gott über David kommt aus 1. Samuel 13, Vers 14 und steht im Zusammenhang mit der Berufung Davids als König und Führer Israels, nachdem der erste berufene König, zwar Saul, in Ungnade vor Gott gefallen war. Und dies sollte zum Wohl seines Volkes dienen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der regieren sollte. David war also nicht der erste König, sondern nur anstelle für Saul berufen worden. Er war quasi der Ersatz. Warum? Weil Saul kein Mann nach dem Herzen Gottes war. Kein Mann, dem man diese Stellung mit dieser Verantwortung geben konnte. Und ich möchte heute Abend versuchen, so ein bisschen gegenüberzustellen, was Saul ausgemacht hat, was David ausgemacht hat, was die Unterschiede der Herzen von den beiden waren, aber was auch die Gemeinsamkeiten dieser beiden Könige waren. Was lehrt uns Gott darüber, was David zu einem Mann nach seinem Herzen machte, den Gott als würdig erachtet hat, sein Volk zu führen, und David zu einem der Glaubenshelden gemacht hat. Wir wollen uns die Frage stellen, worin lag letztendlich der Unterschied zwischen diesen beiden Königen, zwischen dem Herzen von Saul und dem Herzen von David. Und ich habe heute Abend 4 Punkte mitgebracht, die so ein bisschen Struktur in die Wahrheiten geben sollen, bringen sollen. 4 Punkte, die Eigenschaften eines Mannes nach dem Herzen Gottes oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Dieser Text ist für uns alle geschrieben. 4 Punkte, die Davids Herz special machen und hoffentlich auch unsere Herzen verändern. Und zwar Punkt 1, ein Mann nach dem Herzen Gottes sucht die Ehre Gottes. 2, ein Mann nach dem Herzen Gottes vertraut allein auf Gottes Kraft. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist nicht sündlos, aber bußfertig. Und am Ende, ein Mann nach dem Herzen Gottes weiß, dass nur Jesus, der einzig wahre Mann, nach dem Herzen Gottes ist. Also ein Mann nach dem Herzen Gottes sucht die Ehre Gottes, vertraut allein auf Gottes Kraft, ist nicht sündlos, aber bußfertig und weiß, dass nur Jesus, der einzig wahre Mann, nach dem Herzen Gottes ist. Und ich möchte heute Abend mit euch zusammen 1. Samuel 17 anschauen, ein Teil davon. Ich werde nicht die ganze Geschichte vorlesen, aber wir wollen in dieser Geschichte schauen, was wir über Davids Herz kennenlernen. Das ist die Geschichte und wohl bekannteste Geschichte im Leben von David. Es war die Geschichte des Kampfes von David gegen Goliath. Dieser kleine Hirtenjunge stellt sich dem Kampf gegen diesen unmenschlich großen Goliath. Jeder von uns wahrscheinlich, selbst wenn du nicht in der Gemeinde groß geworden bist, kennst diese Geschichte. Und ich möchte heute Abend so ein paar Sätze mit euch rauspicken und schauen, was Gott über David zu sagen hat, über sein Herz. Kurzer Hintergrund, bevor ich den Text lese, den wir uns genau anschauen wollen. Israel befindet sich im Kampf gegen die Erzfeinde, also die Philister. Und die Philister haben in ihren Reihen einen Übermenschen. Stellt euch Niklas vor, 3-mal so groß. Ja. Also manche Ausleger vermuten, dass das vielleicht so ein Nachkomme ist von den Nephilim. Manche kennen es von euch, das sollen so Mischwesen sein aus Engelwesen und Menschen. Es war auf jeden Fall echt eine Maschine. Und dann kommt dieser kleine Junge David irgendwann im Laufe von Kapitel 17 auf die Bühne und erledigt diesen Kerl. Zu dem Zeitpunkt war noch Saul an der Macht. Und oftmals ist es so, ich vermute mal, dass es in der Zeit manchmal so war, dass einfach beide Seiten keinen Bock hatten, so viele Soldaten zu erledigen. Dann haben sie, ich kenne das auch vom Film Troja, ich weiß nicht, ob das jetzt historisch Fundament hat, aber dass sie ihren besten Mann auf die Bühne schicken und dass diese beide Seiten quasi repräsentieren. Dass es dann zu einem One-on-One kommt, eins gegen eins, und dass der Verlierer dann quasi das ganze Volk zur Niederlage bringt und dem Siegervolk unterstellt wird als Sklaven. Hier haben wir das auch in dieser Geschichte. Das heißt, die Philister haben ihren 3-Meter-Menschen hingestellt, Goliath, und die Israeliten fragen sich, wen sollen wir bringen? Wen sollen wir bringen? Sie haben alle Schiss, es dauert Tage, Wochen. Und dann hören wir in dieser Geschichte, dass der Vater von David auf die Schlacht, aufs Schlachtfeld führt. Nicht, damit er kämpft, sondern damit er seine Brüder versorgt. So, er sollte Proviant mitbringen. Und dann heißt es hier im Vers 22, da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zur Schlachtreihe, kam hin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Reihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen, also zu verspotten. Wer ihn erschlägt, dem will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Nochmal, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Müsst ihr euch vorstellen, kommt dieser kleine Hirte, ein unausgebildeter Soldat, ein einfacher Hirtenjunge, der jüngste seiner Brüder, kommt auf die Bühne und haut den Satz raus. David war zwar kein ausgebildeter Soldat, er hatte nicht die Fähigkeiten eines Kämpfers, aber was David hier auszeichnete, war seine Gottesfurcht. Das stellt die Bibel uns hier heraus. David war gottesfürchtig. Weil sich alle anderen Soldaten fürchteten, war er bereit, sich diesem Riesen zu stellen. Es war überhaupt nicht klar, ob er diesen Kampf überleben würde. Aber ihm war die Ehre Gottes wichtiger als sein eigenes Leben. David war die Ehre Gottes wichtiger als sein eigenes Leben. Er war bereit, das Risiko einzugehen, sein Leben zu opfern, um diesem Philister den Mund zu stopfen, der Gottes Namen Dreck zog. Das war das Herz von David. Ganz anders Saul. Über den eigentlichen König, der eigentlich in die Bresche springen sollte für sein Volk, der sich vor das Volk stellen sollte, heißt es im Vers 11, wenn wir im Text zurückgehen in Kapitel 17. Da Saul ganz Israel diese Rede des Philisters, Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters, also Goliath, hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Das heißt, Vers 11, Saul fürchtete sich sehr. Vers 24, und wer von Israel den Mann sah, also Saul eingeschlossen, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Was eigentlich Sauls Aufgabe war, hat David übernommen. Sauls Herz war ganz woanders als das von David. Saul suchte, und das offenbart sich im Laufe der Geschichte, wenn wir Sauls Story anschauen, Saul suchte seine Ehre und hing an seiner Ehre. Das machte ihn aus, das war seine Identität. der militärische Erfolg, den Saul bis dahin mit Israel erlebt hatte. Er hat am Anfang, es fing sehr gut an, erlebt hatte, stieg ihm zu Kopf und er wurde stolz und übermütig. Letzten Endes, wenn wir uns Sauls Geschichte anschauen, sehen wir, dass sein Ansehen beim Volk wichtige war, seine Ehre und sein Ansehen beim Volk Israel als sein Ansehen vor dem lebendigen Gott. Er hat sich zum Beispiel wiederholt Anweisungen Gottes widersetzt, indem er zum Beispiel anstatt den Propheten Samuel oder auf den Propheten Samuel zu warten, selbst Brandopfer gab, was eine große Sünde war, weil es nur den Priestern in Israel erlaubt war, dies zu tun. Warum? Das heißt in dem Text, weil sich das Volk zerstreute. Und dahinter steckt, dass er Angst um seine Ehre hatte. Das Herzensproblem von Saul wurde noch deutlicher, als es um seinen Thron am Ende ging. Als er bemerkt hat, wie David beim Volk immer beliebter wurde und sehr viel Segen auf dem Leben von David lag, hat er sich nicht mitgefreut, sondern sah David als Konkurrenz und Gefahr für seinen Thron. Saul war erfüllt und getrieben von Eifersucht, sodass er sogar bereit war, David zu töten. Also unterm Strich können wir sagen, sein Thron war ihm wichtiger als alles andere, war ihm wichtiger als das Wohl des Volkes, war ihm wichtiger als alles andere. Das war seine Identität, sein Thron. Er saß auf seinem Thron. Wir sehen hier im Text, den wir gerade uns angeschaut haben, über David, dass er bereit war, für die Ehre des Namens Gottes zu sterben, während Saul bereit war, für die Ehre seines eigenen Namens zu töten. Das ist der Unterschied zwischen Saul und David, den wir hier beobachten können. David war bereit, für die Ehre Gottes zu sterben. Saul war bereit, für seine Ehre zu töten. Wie sieht es mit uns aus? Wie geht's dir? Freust du dich über Gottes Wirken in unserer Gemeinde? Für welche Ehre kämpfen wir, wenn wir in der Jugend unterwegs sind? Hier vielleicht auch auf der Freizeit. Freuen wir uns darüber, dass vielleicht Bruder X oder Y den Posten bekommt, den ich eigentlich haben will? Oder bin ich voller Eifersucht und bin traurig darüber, dass ich das nicht bekommen habe? Wie geht's dir damit, wenn Bruder XY vielleicht den Segen gerade erlebt, Gott aber vielleicht noch einen Segen zurückhält? Kannst du dich freuen für die andere Person? Oder gehst du so weit und tötest im Herzen? Jesus hat die Messlatte zum Töten im Neuen Testament hochgestellt, hat gesagt, wenn du deinen Bruder Narren nennst, tötest du. Und da möchte ich uns herausfordern, in diesem Text zu fragen, okay, wo steht mein Herz? Gehe ich eher den Weg des Sauls momentan oder gehe ich den Weg Davids? Den Weg des Gerechten oder den Weg des Gottlosen? Für welche Ehre kämpfe ich? Für welche Ehre kämpfe ich? Jesus macht es uns vor. Es gibt ein cooles Buch, das kann ich euch empfehlen. Das heißt Zerbrich mich her von William MacDonald. Und ich habe nicht alles behalten in diesem Buch, das habe ich schon vor 15 Jahren gelesen. Aber was mir hängen blieb, war, dass William MacDonald gezeigt hat, wie Jesus für die Ehre seines Vaters gekämpft hat. Sehr auffällig, dass im ganzen Evangelium Jesus mit sich alles machen lässt. Lässt alles mit sich machen, bis zum Tod am Kreuz. Er lässt sich bespucken, schlagen, beleidigen. Aber uns fällt auf, oder es fällt auf in den Evangelien, sobald es um die Ehre des Vaters ging, als wir zum Beispiel die Geschichte der Tempelreinigung hatten, da kam heiliger Zorn in sein Herz und er räumte komplett auf. Das war ein gesunder Eifer, ein Eifer, der heilig war. Für welche Ehre kämpfe ich? Bin ich bereit, mich hinzugeben und zu sagen, Gott, ich gehöre dir, tu das, was du willst, selbst wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden. Oder kämpfe ich für meine Ehre und bin bereit, auch im Herzen zu töten. Ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sucht das Beste für seinen Nächsten und für den Bau der Gemeinde. Und ich schließe mich mit ein, Leute, ich predige nicht nur zu euch, sondern auch zu mir selbst. Auch ich habe damit zu kämpfen. Wo stehe ich, Gott? Wo werde ich gesehen? Und ich bitte Gott heute Abend, dass er dein und mein Herz verändert, dass wir wirklich in Demut miteinander im Reich Gottes dienen und uns freuen darüber, dass Gott sein Reich baut. Amen. Amen. Punkt 2. Ein Mann nach dem Herzen Gottes vertraut allein auf Gottes Kraft. Was wir noch lernen aus der Geschichte über David gegen Goliath. Über Davids Herz lesen wir ab Vers 33. Saul aber sprach zu David. Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Gott, von Jugend auf. Entschuldigung. Denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Was man so macht mit Bären und Löwen. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und jetzt Vers 37, Konzentration. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu Gott, geh hin, der Herr sei mit dir. David war nicht naiv und ist einfach dumm in diesen Kampf gegangen, sondern David war bewusst, das lernen wir aus seinem Herzen, David war bewusst, dass er vollkommen von Gottes Kraft und seinem Eingreifen abhängig war gegen Goliath. Der Kampf gegen diesen übermächtigen Gegner war nur zu gewinnen, wenn Gott diesen Kampf kämpft. David hatte zwar noch nicht Erfahrung auf dem Schlachtfeld gegen Gegner Israels, aber er hatte Erfahrung gegen Gegner seiner Herde als Schafshirte. Das war das, was er mitgebracht hat, wo er Gott erfahren hat. Und ihm war klar, es gibt Hoffnung, wenn ein übermächtiger Gegner vor uns steht. David hat diese, und das finde ich spannend in dem Text, David hat diese Herausforderung nicht in erster Linie als seine eigene gesehen, sondern als die von Gott. Es war in erster Linie in Davids Augen nicht sein eigener Kampf, sondern es war Gottes Kampf. Ihm war klar, dass der gleiche Gott, der seine Herde beschützt hat, auch die Möglichkeit hatte, diesen riesen übermächtigen Gegner zu erledigen. Der Sieg war nur erreichbar, wenn Gott für ihn streitet. Und das Einzige, was David letztendlich tat, war mit seiner Schleuder sich als schwaches Werkzeug in Gottes Reich gebrauchen zu lassen. Es war nicht die Schleuder, die letztendlich Goliath erledigt hat. Es war die allmächtige Hand Gottes, die sein Maul gestopft hat. Das heißt, David ließ sich einfach nur in diesem Kampf in die allmächtige Hand Gottes fallen. Und so sollten wir auch unseren Kampf kämpfen. Als Nachfolger Christi. So sollten wir auch unseren Kampf kämpfen. Was sagt die Bibel über unseren Kampf? Jetzt, hier als Christen 2025. Gottes Wort beschreibt uns, dass unser Goliath kein physischer Mensch ist. Keiner, den wir vor Augen haben, den wir sehen, der uns gegenübersteht und uns töten will. Sondern die Bibel sagt uns, und schlagt dazu Epheser 6, Vers 12 auf, dass unser Goliath jemand anders ist. Und zwar heißt es, wir haben einen Kampf zu kämpfen, der sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern mit mächtigen Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn du Jesus treu nachfolgst, dann ziehst du in den Krieg. Nicht gegen Menschen, sondern gegen, wie Paulus es hier schreibt, gegen mächtige Gewalten, Heere, die unsichtbar sind, böse Geister unter dem Himmel. Gott hat uns in sein Reich gezogen, damit automatisch in den Kampf gegen andere Mächte. Der Teufel hasst es, dass wir hier zusammenkommen und Gott anbeten. Er hasst es, in einem Land, wo 0,1% Christen sind, dass wir in diesem Land Gott anbeten. Und wir beten für Leute um uns herum, wir beten für die Mitarbeiter, wir beten für Menschen, die wir begegnen, denen wir begegnen. Und wir hoffen, dass sein Reich weitergebaut wird. Und Leute, die Menschen draußen sind nicht unsere Gegner, das sind nicht unsere Feinde. Das sind die Menschen, das sind die Leute, die wir gewinnen wollen. Der Feind ist ein anderer, es ist der Teufel und seine Dämonen. Petrus erklärt uns in seinem Brief, ich glaube, das ist der erste Petrusbrief, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er hat jeden von uns auf der Liste. Er versucht dich von Jesus abzuhalten, er versucht dich von ihm zu trennen. Und der Schlüssel in diesem Kampf ist, auf die Knie zu gehen und wie David sich fallen zu lassen in die allmächtige Hand Gottes. Wir können diesen Kampf nicht bestehen, wenn wir diesen Kampf nicht im Gebet führen. Auf den Knien. Also der Schlüssel für unsere Nachfolge im Kampf gegen Satan und seine Mächte ist auf den Knien. Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes verlassen sich voll und ganz auf Gottes Kraft. Und es ist so spannend, wir haben gerade Epheser 6, Vers 12 gelesen, zwei Verse davor, da schreibt Paulus Folgendes. Er sagt, nicht seid stark in euch, er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ich habe jetzt nicht die Zeit, zu jedem Detail zu gehen, über die Waffenrüstung, die wir anziehen sollen. Aber jedes Detail der Waffenrüstung weist auf Jesus hin. Helm des Heils, wer ist unser Heil? Jesus Christus. Panzer der Gerechtigkeit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Jesus Christus. Das Schwert, das Wort Gottes. Wer ist das Wort? Jesus Christus. Der Glaube, an wen glauben wir? Schild des Glaubens, wir glauben an Jesus Christus. Welche Botschaft verkünden wir? Die Sandalen. Die Botschaft von Jesus Christus. Der Gürtel der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit?
Jesus Christus.
Das heißt, wir können diesen Kampf nur kämpfen mit
Jesus Christus.
Deshalb seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So fängt der Text zu der Waffenrüstung Gottes an. Erinnere dich daran, dass Gott für dich ist. Der Text sagt nicht viel darüber, was so innerlich in David vorging. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass David sich auch zurückerinnert hat an die Geschichte von Mose, wo Gott durch Mose Folgendes gesagt hat zum Volk Gottes in 2. Mose 14, Vers 13 und 14. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Warum? Vers 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und ich hoffe, dass Gott euch, wenn ihr geistliche Kämpfe habt, und ich weiß, dass einige auf dieser Freizeit Anfechtung haben und Angst haben, dass Gott nicht auf ihrer Seite ist, dann möchte ich euch heute Abend mit 2. Mose 14,14 erinnern, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass David sich auch an diese Worte erinnert hat, als er vor Goliath stand. David kannte seinen Gott. Also Punkt 2, ein Mann nach dem Herzen Gottes kämpft auf den Knien, weil er weiß, dass Gott für ihn streitet. Er verlässt sich allein auf Gottes Kraft. Goliath unter uns.
Ja,
Ist sie weg? Sonst erledige sie kurz, Dimitri. Verlasse dich auf die Kraft Gottes. Okay. Lass uns weitermachen. Punkt 3. Stehen hier unter Anfechtung, also seid bereit. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist nicht sündlos, aber bußfertig. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay Bernd, hast David jetzt sehr gut, in sehr gutes Licht gestellt. Aber ich kenne die Bibel auch und ich weiß, dass David letzten Endes nicht besser war. War er nicht derjenige, der Ehebruch mit Bathseba begann? War nicht auch derjenige, der anschließend ihren Ehemann Uriah umgebracht hat und gelogen hat? Ja. David war unterm Strich vor Gott nicht gerechter. David war unterm Strich vor Gott nicht gerechter. Er war nicht besser als Saul, er hat genauso in seinem Leben versagt. Wo ist nun der Unterschied zwischen Saul und David? Und hier kommen wir zu dem Keyword der Predigt, Buße. Der Unterschied lag in der Buße. Und ich möchte, dass du, wenn du alles vergisst aus der Predigt, möchte ich, dass du diesen Satz mitnimmst. Und ich hoffe, dass er dich jedes Mal daran erinnert, auch jetzt nach der Freizeit, worum es Gott geht. Gott sucht nicht sündlose Herzen, er sucht bußfertige Herzen. Nochmal, Gott sucht nicht sündlose Herzen, sondern bußfertige Herzen. Warum? Weil es diese sündlosen Herzen hier unter uns nicht gibt. Vielleicht geht es dir so wie mir und ich sehe oft diese Helden, diese Glaubenshelden, die ja klar auch versagt haben, aber irgendwie schon viel geliefert haben und ich fühle mich schlecht und denke mir, um mich herum sind alle so heilig und Christen und schon länger Christen und sind so vorbildlich. Und das hemmt dich vielleicht, zu Jesus zu kommen. Und ich möchte, dass du aus dieser Predigt, aus dieser Geschichte von David mitnimmst, dass es egal ist, welche Vergangenheit du hast, egal ist, was du mitbringst. Gott sucht nicht sündlose Herzen, er sucht bußfertige Herzen. Er nimmt dein Herz und wäscht es rein. Er nimmt dein Herz und wäscht es rein. So interessant, in der Vorbereitung, ein paar Wochen vor der Freizeit, wo ich mich schon ein bisschen mit den Glaubenshelden beschäftigt hatte, da hatte ich ein Saunagespräch mit einem Moslem. Wir saßen zusammen in dieser Sauna, nackt, haben dann über unsere Glaubenshelden gesprochen. Und ich fand interessant, wie sich unsere Glaubenshelden unterschieden haben. Sie haben ja auch in ihrem heiligen Buch, Koran, haben sie Propheten, Heilige, und er hat immer wieder betont, er sagt, oh, Mohammed und Jesus und Mose und Ibrahim und wie er sie genannt hat, das waren sündlose Leute, das sind Helden für mich, die waren vollkommen frei, sie haben den perfekten, sind den perfekten Weg gegangen. Und ich weiß nicht, ob alle Muslime das glauben, jedenfalls war er überzeugt davon, dass das die Wahrheit war und dass wir so leben sollen wie diese Propheten. Und ich dachte mir, krass, die Bibel stellt die Glaubenshelden in Hebräer 11 ganz anders dar. Und David ganz anders dar. Sie ist einfach komplett ehrlich. Ehrlich mit den Glaubenshelden, ehrlich mit uns. Wir alle haben kein reines Herz. Wir alle haben kein sündloses Herz. Wir alle brauchen ein bußfertiges Herz. Deshalb ein Mann nach dem Herzen Gottes, eine Frau nach dem Herzen Gottes, ist nicht sündlos, aber bußfertig. David ist nicht in die Hall of Faith gekommen, weil er sündlos und perfekt war. Er ist in die Hall of Faith gekommen, weil sein Leben voller Buße war. Und wie gesagt, wir haben heute Abend nicht die Zeit, uns alle Texte anzuschauen, aber lasst mal die Psalmen auf euch wirken. Nehmt euch ein paar Psalmen raus und ihr werdet immer wieder sehen, dass Davids Leben geprägt war von Umkehr und Buße. Gott sucht keine sündlosen Herzen, er sucht bußfertige Herzen. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Diese Geschichte würde keinen Sinn machen, wenn wir nicht rauszoomen würden und die große Geschichte von Jesus Christus sehen. Es wäre falsch, jetzt mit Punkt 1 und 2 aufzuhören oder bei Punkt 1 und 2 aufzuhören, zu sagen, ja, kämpfe den Kampf, verlasse dich auf Gottes Kraft und suche immer Gottes Ehre. Wir werden schnell merken, dass wir darin versagen. Wir schaffen es nicht, Gottes Ehre zu suchen, so wie wir es tun sollten. Wir schaffen es nicht, uns immer auf Gottes Kraft zu verlassen. Und das finde ich so schön, dass die Bibel uns zeigt, dass auch nur David zu Gott kommen konnte, weil er letztendlich auf einen Messias vertraut hat. Gott konnte Davids bußfertiges Herz nur annehmen, weil er das sündlose Herz von Jesus angenommen hat. Gott konnte nur Davids bußfertiges Herz annehmen, weil Jesus das sündlose Herz geliefert hat. Das ist das Fundament, auf dem wir bauen. Wir können zu Gott kommen, nicht aufgrund dessen, was in unserem Herzen abgeht, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns gelebt hat. David ist letzten Endes nur ein schwaches Bild, Repräsentant für das Volk von Jesus Christus, der Repräsentant ist von uns, dem wahren Israel, das Volk Gottes, jeder, der an Jesus Christus glaubt. Er ist der wahre König, der sündlos ist, der wahre König, der den wahren Goliath erledigt, unsere Sünde. Obwohl David diesen Goliath erledigt hat, konnte er letztendlich nur ins Himmelreich gehen, weil auch Jesus seinen wahren Goliath erledigt hat. Und zwar seine Sünde. Jesus kam, der auch Sohn Davids genannt wurde. Das heißt, David hat auf den größeren König hingewiesen, auf unseren König Jesus Christus hingewiesen, der unseren Goliath letzten Endes erledigt. Und ich möchte heute Abend dich einladen, dass du, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wenn du dich auf andere Dinge verlässt, auf dein Herz verlässt, auf das, was du lieferst, lade ich ein, tu Buße, kehr um. Lass los von deiner Ehre, tu Buße und komm zu Jesus und bete ihn an. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Letzten Endes, was ein wahres Herz Gottes ausmacht oder ein Mann nach dem Herzen Gottes ausmacht, ist, dass diese Person, so wie David erkennt, dass nur ein anderer, sein Messias, das wahre Herz hat, nach Gottes Herzen. Und das setzt Demut voraus. Und das Jugendteam und auch andere, ja, ich glaube nur das Jugendteam wird hinten stehen, ich möchte euch einladen, dass ihr ja, vor Gott kommt, jetzt euer Herz prüft, auch euer Herz quasi wie eine Schablone auf diese Geschichte legt und schaut, wo stehe ich eigentlich? Wo ist mein Herz? Bin ich bußfertig oder nicht? Vielleicht auch das erste Mal bußfertig. Ich möchte euch einladen, dass du zu Jesus kommst, dass du mit uns betest und wir auf unseren wahren Messias schauen, auf Jesus Christus selbst. Ich bete noch zum Ende. Und lass uns in den Lobpreis gehen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Rettung. Danke, Jesus, dass wir aus der Geschichte lernen, dass letzten Endes, wenn wir rauszoomen, es darum geht, dass wir einen Retter brauchen, der unseren wahren Goliath erledigt, der unsere Sünde erledigt. Und danke, dass du es am Kreuz getan hast, Jesus. Danke, dass du am Kreuz es möglich gemacht hast, dass wir mit einem bußfertigen Herzen zu dir kommen dürfen. Danke, Jesus, dass du das sündlose Herz geliefert hast, dass wir mit diesem Herzen jetzt vor Gott kommen dürfen. Danke, Vater im Himmel, dass du das Herz von Jesus in uns siehst und dass das unsere neue Identität ist, Herr. Ich bitte dich, schenk du Gnade in den Herzen, wo es noch nicht passiert ist, hier unter uns. Jesus, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du sprichst, und dass du auch weiterhin auf der Freizeit wirkst, Herr. Danke, dass wir dich haben und dass deine Gnade größer ist als alles andere, Jesus. Bitte führ uns das immer wieder vor Augen auf dieser Freizeit. Deine Gnade ist größer als unser Versagen, als all das, was wir mitbringen, was wir jetzt auch abladen können vor deinem Thron, vor dem Kreuz. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und Ja, bitte sprich du weiter, auch durch den Lobpreis und durch die Gebete, Herr. In deinem Namen beten wir. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.